Schönen guten Morgen zu all meiner Arabica, ihr kleinen Zuckermäuse da draußen. Es ist sehr früh. Es ist noch früher bei dem mir virtuell gegenüber sitzenden intellektuellen Mastermind, der Designer der Varietäten des Betätigungsfelds des Gehirnsports. Es ist Karl. Hallo Karl.
Noch schönen guten Morgen auch von mir beim Podcast. Zwei Leute, keine Impfe.
Aua, aua, ich will nicht lachen. Aua, mein Kiefer ist noch nicht bereit dafür. Aua.
Es ist wirklich sehr früh, es ist wieder dieses Wochenende. Dieses Wochenende-Ding.
Warte mal, ist das eigentlich das letzte Wochenende? Das ist das letzte Wochenende.
Let's have a look.
Ja, es ist das letzte Wochenende, Karl.
Ja, stimmt. Die letzte Aufnahme ist Donnerstag. Wir haben Donnerstag die letzte Aufnahme.
Donnerstag die letzte Aufnahme. Und dann endlich mal wieder das Streamerleben ausschlafen, einfach.
Einfach mal wieder sagen, weißt du was? Heute werde ich mal von meinen Hunden geweckt und nicht von einem Wecker.
Ja, und heute wecke ich mal nicht meine Hunde, sondern heute wecken die Hunde mich. So ein Ding ist das. Wo dann irgendwer sitzt und irgendwen anschlabbert oder irgendwie sich dreht.
Ja, nee, bei mir ist das. Also Lea ist auch nicht für diese Uhrzeit gemacht. Lea ist auch Streamerin. Aber Rex ist, wenn ich morgens aufwache, auch um die Uhrzeit schon um 7.15 Uhr bin ich aufgestanden, dann guckt er mich noch schon ganz dumm an. Und dann frage ich mich, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Schläfst du eigentlich nicht?
Ja, das habe ich bei Bruno auch.
Was ist los mit dir?
Ist scheißegal, sobald er merkt, das Körbchen ist verlassungsfähig, es darf jetzt losgemacht werden, dann springt er wie ein Känguru. Der ist einfach wie ein Känguru, der springt dann einfach auch. Ich verstehe das gar nicht. Der läuft dann raus zu den Leinen und macht dann so Sprünge. Und dann springt er aber auch zurück und dann freut er sich einfach, dass du da bist. Und denkst du so, ey, Bruder, es ist, guck mal.
Bruder, guck mal auf den Tacho, Alter.
Guck doch mal, was los ist. Und er so, ja, ich freue mich, dass du da bist. Oh, Jesus Christ, diese uneingeschränkte Freude. Das ist auch etwas, das man nur Hunden durchgehen lässt. Ne? Bei Menschen wirklich direkt.
Ja, ey. Also wirklich, wenn ein Mensch so wäre, könnte ich mit dem nichts anfangen, ne?
Nee, was soll das? Stell dir mal vor, du stehst morgens auf und bist gut drauf.
Ja, nee, damit kann ich nichts anfangen. Da will ich nichts mit zu tun haben.
Distanziere ich mich von erstmal.
Ich distanziere mich von allen Menschen jetzt.
So
weit wie möglich, die morgens aufstehen und gut gelaunt sind.
Ja.
Man braucht morgens so eine negative Einstimmung braucht man dem Tag gegenüber. Weil dann kann es auch noch besser werden.
Genau, man muss grundsätzlich, die Attitude ist, von allem nichts erwarten und nur das schlechteste Outcome vermuten und dann positiv überrascht werden.
Genau. Lass uns das doch einfach mal probieren, dann werden wir von allem positiv überrascht.
Okay.
So, wir haben gestern beide nichts mit dem Internet zu tun gehabt. Ja. Wer ist denn CDU-Parteivorsitz geworden?
Bestimmt Norbert Röttgen.
Bestimmt war das Norbert.
Nee, Moment, stimmt. Worst-Case-Szenario. Nee,
glaube ich nicht.
Nee, oder? Nee.
Es ist Friedrich Merz.
Es ist Friedrich Bierdeckel Merz.
Und jetzt kommt für mich dann auch das Ding, wo ich sage, das System nichts erwarten und dann auch nicht enttäuscht werden, geht dann auch nicht jeden Tag auf.
Es ist aber auch so eine, dass man es ist ein Hoch und Tief. Es ist ein Auf und Ab. Es ist ein Rein und Raus. Es ist wirklich, es ist wirklich ein Rein und Raus. Ja, gerade bei Friedrich Merz, ne? Friedrich Merz, der 1997 noch gegen die Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat.
Friedrich Merz,
die progressivste Führungspersonalie, die man sich hätte ausdenken können im Zusammenhang des CDU-Vorsitzes, wirklich. Also,
dieser Tweet passt eigentlich alles zusammen, was ich denke, wie Friedrich Merz morgens, mit welcher Attitüde der jetzt ins
Konrad Adenauer Haus fährt. Da war ja übrigens Vorsitzender der Jungen Union, ne?
Wer?
Der Friedrich Merz. Also das Bild, was du mir geschickt hast, ist das Bild, da war ja Vorsitzender der Jungen Union. So sieht Friedrich Merz tatsächlich mit 21 aus.
Der war da,
das ist kein Witz.
Der war 13 auf dem Bild.
Der 13.
Ja.
13. Der war 13?
Da war der 13 an.
Da war der, ja. Auf dem Bild, da hat er gerade sein, das ist sein Schulranzen, den er rausnimmt. Oh mein Gott. Da war aber auch schon Klassensprecher. Ach du Scheiße, Friedrich Merz. Friedrich Merz sah mit 13 aus wie der Typ bei wie der Typ hier Ahn. Wie, weißt du? Der sieht aus wie Ahn, Alter.
Weiß ich. Der hat ja Friedrich Merz ist für mich einfach Mr. Burns. Also das ist auch, ja. der wird auch immer so aussehen und das kriegst du auch aus meinem Kopf nicht raus. Und ich hätte im Leben nicht gedacht, im Leben nicht, dass die CDU sich entscheidet, also mit über 60% diesen Lobby-Hampelmann im gesicherten Mittelstand zum Parteivorsitz zu wählen. Wenn man denkt, dass Armin Laschet so ziemlich das Schlimmste ist, was der CDU hätte passieren können, überrascht sie doch mit Friedrich Merz.
Zumal man sich, also um das Ganze mal ins richtige Verhältnis zu setzen. Armin Laschet hat bei der Wahl 2020 zum CDU-Vorsitz und damit Kanzlerkandidaten Friedrich Merz ausgestochen. Also der ist die bessere Entscheidung, also die CDU hat gesagt, das ist die bessere Entscheidung für die Partei.
Ja.
Armin Laschet. Die haben Armin Laschet Friedrich Merz vorgezogen und so ist das für die Partei gelaufen. Also und alles danach ist, so ist das für die Partei gelaufen. Jetzt kommt der 16. beziehungsweise der 16.12. daher und die Basis der Partei sagt, ja gut, das mit dem Armin, das war vielleicht nicht so gut, aber der wird's richten.
Der wird's richten. Also wir brauchen jetzt frischen Wind in der Partei. Es muss mal wieder richtig frischer Wind rein. Wir müssen grundsätzliches umdenken. Und deswegen haben wir uns für jemanden entschieden, der für seine progressive Direktive schon seit 1996 bekannt ist. Friedrich Merz.
Ah ja. Friedrich Merz übrigens, der, da gibt es eine sehr lustige Sache. Also das will ich im Detail aufarbeiten, einfach damit das wichtig ist und wir auch gerade unsere große Reichweite, die wir mit diesem Podcast haben. Gestern hast du den Tweet gesehen?
Ja, der hat einen sehr winzigen Penis. Ich habe das auch gesehen.
Ich meine nicht den Tweet von Friedrich Merz mit dem kleinen Pimmel, den er aus Versehen von seinem Handy hochgeladen hat, sondern ich meine den Tweet von Alman Arabica. Wir haben 50.000 ZuhörerInnen fast und 500.000 Streams und Downloads diesen Monat im Rahmen unseres Adventskalenders.
Ja, das ist halt komplett Banane.
Ne? Das ist ein gigantischer digitaler Penis und diesen gigantischen digitalen Penis wollen wir natürlich unverblümt nutzen, um ihn Friedrich Merz entgegenzustrecken.
Ja.
In seiner irrigierten oder nicht irrigierten Form. Und das werden wir jetzt im Detail aufarbeiten, weil ich habe was sehr, sehr Gutes gesehen. Und zwar folge ich ja auch Fabio De Masi.
Ja.
Diesem linken Kleinen.
Diesem Ökoterroristen.
Dieser Cum-Ex-Terrorist. Nur weil der da involviert ist. Und zwar folge ich ja Fabio De Masi. Und der hat am 18. November etwas getweetet, was auf Basis seines Rechtsteams passiert ist. Und zwar wurde der von Friedrich Merz verklagt. Der wurde von Friedrich Merz verklagt wegen einem Tweet.
Hat er einen Tweet genannt oder was?
Nee, hat er nicht. Er hat einen Tweet gemacht. Am 6. Dezember 2020 hat Fabio De Masi einen Tweet gemacht. Und zwar möchte ich den Tweet kurz vorlesen. In seiner er wurde freigesprochen übrigens. Der Tweet ist nicht Straftatbestand, es gibt da keine Verleugnung oder irgendetwas. Friedrich Merz hat ihn deswegen angezeigt und auch vor Gericht gezerrt.
Mhm.
Ich möchte den Tweet, um den es geht, jetzt hier im Einzelnen vorlesen. Also, Friedrich Merz auf einem Bierdeckel. 1997 votiert er gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung, wenn sie in der Ehe stattfindet. 2000 fordert er die Rente ab 70.
Ja.
2004 fordert er die Abschaffung des Kündigungsschutzes.
Ja.
2006 klagt er gegen die Veröffentlichung von Nebeneinkünften von Abgeordneten.
Auch das ist richtig. Zu der Zeit war er übrigens noch bei BlackRock, ne? Also nur, dass das, ne?
Ja, ist egal. Dieser Tweet hat so viel Pulver und Wahrheitsgehalt gehabt und so viel Friedrich Merz so wütend gemacht, dass es äußerst schade wäre, wenn sehr viele Leute diesen Ursprungstweet, den wir in der Beschreibung dieses Kanals verlinken werden, entweder verteilen oder sich die Inhalte aus diesem Tweet zu eigen machen, um ihn selbst zu verteilen. Also es wäre äußerst unangenehm, wenn der Tweet, den für den Fabio De Masi von Friedrich Merz angeklagt wurde, wofür er keinerlei Urteil zu erwarten hat, weil der Tatbestand nicht relevant ist und er freigesprochen wurde und der Tatbestand, also die Anklage zurückgewiesen wurde, dass das verteilt wird. Das wäre sehr unangenehm.
Ja.
Sehr, sehr unangenehm. Deswegen werden wir natürlich Dinge machen, die
niemals in das passieren. Das ist ungefähr so, als wenn man Heiko
einfach mal in die Beschreibung gucken, nennt. ob da vielleicht irgendwas einfach ja. gucken.
Also fast so unangenehm, wie man Heiko Schrang einen Antisemiten nennt. Was ja auch ein Oberlandesgericht in Frankfurt entschieden hat, dass das völlig in Ordnung ist. Ist unangenehm, wenn man das dann macht. Also ich finde es ja gut, wenn Leute Karlsruhe nutzen und dich vor Gericht zerren, aber also wegen dem Tweet Friedrich Merz, komm, ich bitte dich. Also da weißt du doch wohl selber, dass das ja...
In dem Erklärungsschreiben vom Gericht steht übrigens drin, dass Herr Merz bitte seine Abstimmung und seine Änderung des Abstimmungsverhaltens erklären soll. Also er soll erklären, warum er jetzt dagegen ist. Hat er noch nicht erklärt.
Ja, wissen Sie, dass mit der Vergewaltigung in der Ehe...
Das ist kein Witz. 1997 hat der Motherfucker, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Okay, das verstehe ich. Aber es ist nicht 1967. Es ist auch nicht 1957. So katastrophal diese Entscheidung eh ist. Es ist 1997. 1997, Friedrich Merz stirbt wegen Vergewaltigung in der Ehe. So,
es weißt 2010 du, so ein Ding ist 2010 und verdammt lang her. Ach, also, weißt du, wenn der Remix schon 12 Jahre alt ist, ey.
Ey, ja, gut. Es ist wirklich eine Weile her. Es ist wirklich eine Weile her. Kannst du nichts gegen sagen, ne? Es ist länger her als die. Ich meine, da war. Hallo, weißt du, wie lange das hält? Da war Amerika noch nicht in Afghanistan. Also noch nicht in dem neuen Afghanistan.
Das stimmt.
In dem alten Afghanistan waren die schon, aber nicht in dem neuen.
Da waren die noch nicht offiziell. Also die waren da wahrscheinlich schon da, haben auch schon Leute,
Fotos gemacht.
Haben auch Fotos gemacht schon, aber die waren noch nicht offiziell. Und die Deutschen waren auch noch nicht da. Also offiziell.
Ja.
Offiziell. Friedrich Merz ist eine große Katastrophe. Ich muss wirklich sagen, dass das für die CDU das Schlimmste ist, was hätte passieren können und potenziell auch für Deutschland das Schlimmste, was hätte passieren können, weil, sind wir mal ganz ehrlich, die werden, die Werteunion wird an Einfluss gewinnen, die Klimaunion kann man eigentlich direkt abschaffen.
Das ist eine Katastrophe, Alter.
Und da werden wirtschaftsliberale, konservative Werte wieder nach vorne gepumpt werden, ne? Oppositionsarbeit ist kein Zuckerschlecken. Das wird unangenehm.
Ja, das sehr wird unangenehm. Das wird polarisierend. Das wird polarisierend. Ich habe dazu so viele Sachen gelesen, aber jetzt die katastrophalste. Also was ich versuche mir die ganze Zeit vorzustellen, was passiert ist, als Friedrich Merz gewonnen hat und Team Merz, ja auch die Partei, das Team um Friedrich Merz ihn dann begrüßt hat und gesagt hat, Herr Merz, Sie haben es geschafft. Jetzt wird's aber schwierig. Merz, jetzt machen wir auf. Erstmal.
Hallo, Herr Merz.
Herr Merz, jetzt wird's erstmal schwierig. Jetzt müssen wir die schwerste Aufgabe zuerst machen. Wir müssen den Scherbenhaufen zusammenkehren, den Angela Merkel zurückgelassen
hat. Ja. Was ja wirklich etwas ist, das die konservative Riege der CDU behauptet. Ich glaube, das ist von Hans-Georg Maaßen, ne, der Spruch.
Ah ja, es ist. Ich glaube, ich ursprünglich ist er tatsächlich. Ich weiß nicht wo. Ich habe ihn aber auf jeden Fall bei Böhmermann gesehen.
Ah okay, du hast ihn bei Böhmermann gesehen. Ich glaube, das ist original ein Tweet von Hans-Georg Maaßen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, irgendwas war da. Aber es war auch Merz hat ja auch sowas geschrieben, so von wegen, wir müssen anerkennen, dass Angela Merkel dafür verantwortlich ist, dass es unsere Partei bla 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 ist. Alter Friedrich Merz, jetzt sprechen wir hier mal ganz kurz Tacheles. Jetzt leg dich mal aus deinem Kryostase-Container raus, ja, in dem du schläfst wie ein scheiß Vampir. Und hör mir mal zu, mach mal die Ohren auf jetzt. Nein. Das war's schon. Hör auf jetzt den Vorsitz zu machen. Hör auf jetzt, geh weg, mach dich fort und versuch das nicht zu kaschieren mit irgendwie. Ich habe ja schon gehört, ja, der will ein Frauenteam machen und er will junge Leute reinholen. Haltet Abstand von Friedrich Merz, Alter.
Was
Friedrich Merz
euch?
Ist so ein alter Mann, der wirklich dich am Arsch befummelt, wenn du an ihm vorbeiläufst. Ehrlich, so ein Ding ist das.
Ja, hier sind übrigens exklusive Bilder von Friedrich Merz. Wie er morgens aussieht, bevor er sich eincremt.
warte mal, ist das nicht aus Underworld?
Ja, ja, dem ersten Underworld-Film ist das.
Das ist der Vampir aus Underworld für Leute, die eine visuelle Referenz brauchen.
Ja, aber
der alte Vampir aus Underworld.
Ja, genau. Victor heißt er. Aber da noch bevor er mit den Bluteinlauf bekommen hat.
Vor dem Bluteinlauf, nicht nach dem Bluteinlauf.
Ich finde super, die ganzen Friedrich Merz Memes sind finde ich fantastisch. Die machen sehr viel Spaß und sehr viel Lust auf mehr. Und wir haben jetzt erstmal noch 4 Jahre, wo Friedrich Merz erstmal auf gar keinen Fall in irgendeiner Form regieren wird. Und ganz ehrlich, sollte es, also ich will es mir gar nicht vorstellen, also ich will es wirklich nicht, aber sollte es irgendwie die Möglichkeit, also sollte, stell dir mal vor,
nee, dass
Friedrich Merz irgendwann nee mal Bundeskanzler werden würde.
Friedrich Merz wird, wenn Friedrich Merz Bundeskanzler wird, dann sind Vergewaltigungen im Bundeskabinett legitim. Alter, auf keinen Fall.
Ich denke mal, das Erste, was passieren wird, wenn Friedrich Merz Bundeskanzler wird, ist, dass die Reparaturzahlungen gegenüber Polen und Europa eingestellt werden und Friedrich Merz so eine richtig krasse Rede hält nach dem Motto, der Versailler Vertrag hat uns kaputt gemacht und ach so, nee, das war der andere. Das Pariser Klimaabkommen hat uns kaputt gemacht.
Das Versailler Klimaabkommen hat uns zerstört. Die Reparaturzahlungen werden sofort eingestellt.
Wir werden unsere Lebensraumerweiterung. Jetzt, Herr Merz, hören Sie doch mal auf damit jetzt. Hören Sie doch mal auf, den Faschismus cool zu machen. Das muss nicht sein. Und ich finde es auch gut, weil mit einer CDU, die wirklich unter Friedrich Merz verläuft, die darf auch sehr gerne neben der AfD sitzen.
Ja. Ja, also tatsächlich, wer hätte gedacht, dass es dann doch so eindeutig ist. Und nochmal, wir haben 21, wir haben jetzt einen neuen CDU-Vorsitz oder einen alten neuen CDU-Vorsitz, der Populismus auf Populismus in der CDU auf eine neue Spitze bringen wird. Das wird richtig unangenehm. Dieser Mann wird Maßstäbe setzen, die Probleme bereiten werden, uns zumindest Probleme bereiten werden, uns beiden werden die Probleme bereiten, wenn wir wieder Tweets vorlesen, ob das von Alice Weidel geschrieben wurde oder von Friedrich Merz.
Oder von der Werteunion, ja.
Oder von der, naja gut, CDU ist CDU, ne? Aber wir werden Probleme haben. Und die, was wir abwarten werden, das wird sich die nächsten 4 Jahre zeigen. Es wird sich
in der Legislatur zeigen. Gewesen?
Du meinst Friedrich Merz jetzt selber? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Parteibasis hat, was hat der Merz gesagt? Der hat gesagt, die Parteibasis hat sich für ein
konservatives Deutschland entschieden.
Oh Gott, wenn du ein konservatives Deutschland sagst. Oh Gott, da kriege ich sofort wieder. Oh Gott, ey. Er hat irgendwas Komisches gesagt. Er hat gesagt, die Parteibasis hat sich dafür entschieden, dass die Partei endlich Veränderung braucht oder sowas. Und ich dachte so, Alter, doch nicht mit Friedrich Merz.
Na, da kriegst du auf jeden Fall Veränderungen, ne? Also du kriegst auf jeden Fall Veränderungen. Wir hatten ja jetzt einige Dinge, die in der CDU passiert sind, die Friedrich Merz auf jeden Fall verändern wird, ne? Zum Beispiel, dass man anerkennt, dass der Klimawandel doch menschengemacht ist und aufgehalten werden sollte. Ich glaube, das ist etwas, das Friedrich Merz verändern wird. Da ist er der richtige Mann. Wenn es da den Leuten nach Veränderung strebt, dann wird das potenziell geändert werden können. Ja, was denn noch alles? Ja, gut, mit dieser ganzen Genderei, das wird verboten werden.
Diese ganze Genderei.
Ich meine, Friedrich Merz ist ja der erste Politiker, von dem ich dieses Hähnchen-Innenfilet gelesen habe, ne?
Stimmt, das war auch seine Worte, ja.
Diesen großartigen Witz.
Gender-Gaga. Ja, muss auch hören.
Ja, Gender-Gaga kommt von ihm, alles, also irgendwie alles, was, I don't understand. Wie kann man denn Veränderung wollen und einen 70-Jährigen also wie ist das möglich?
Ja, die Friedrich Merz hat sich zur Aufgabe gemacht, die CDU jünger zu machen und zieht das altersdurchschnittlich nach oben.
Weißt du, ihr müsst das mal ins Verhältnis setzen, ne? Wenn wir uns jetzt mittlerweile hinstellen und sagen wir mal, wir sind in so einer Kneipe in Sachsen. Und dann hören wir da so einen über der Ausländers herziehen. Und dann gucken wir da rüber und sagen so, ey Bruder, kann das eigentlich sein, dass du ein bisschen, so ein bisschen ein Nazi bist? Dann sagt er, nein. Also ich bin kein Nazi. Und damit hat er wahrscheinlich sogar recht. So, er ist einfach nur rechtsextrem. Aber als Friedrich Merz in die Kneipen gegangen ist und die da Leute hart sitzen sehen, wo die so ein bisschen über die Ausländers gesprochen haben und Friedrich Merz hat drüber geguckt und gesagt,
sag mal, Ausländers.
Bist du eigentlich ein Nazi? Und dann hat er gesagt, nee, dann wäre er wahrscheinlich aber in der SS vorher. Also, das ist die Zeit, zu der Friedrich Merz in die Kneipen gegangen ist. Da gab es noch echte Nazis da draußen. So lange ist das schon her. Und der soll für Veränderungen, welche Veränderung denn? Was soll der denn bitte verändern? Soll der Preußen wiederholen oder was?
Ja, das, ich möchte dir ganz kurz, gerade reingekommen, ich möchte dir ganz kurz zeigen, das Zukunftsprogramm der CDU, digital zur Verfügung gestellt gerade.
Ja, das ist ja ein Satz von Friedrich Merz, dass ein Parteiprogramm auf den Bierdeckel passen muss.
Ja, und das Zukunftsprogramm von der CDU passt auf eine Floppy-Disk.
Ja. Oh Gott, Alter. Er stellt seine zukunftsorientierte Politik vor. Ja, das ist aber auch wirklich, ich kann mir richtig vorstellen, wie der da sitzt, so wie Stromberg sitzt der in so einem Büro und sagt so, hören Sie mal, wir brauchen...
Digga, wie hat sich seine Frau gefühlt, als er nach Hause gekommen ist und am Küchentisch erzählt hat, als sie gefragt hat, Schatz, wie war denn heute die Arbeit? Und er hat gesagt, ja, ich habe heute gegen die Vergewaltigung in der Ehe gestimmt, du hältst mal besser die Fresse.
Du hältst mal besser das Maul, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Der Mann geht ja auch 5 Tage die Woche arbeiten und dann kann man aber auch erwarten, dass dann die ehelichen Pflichten auch erfüllt werden, ne? Also immerhin wird ja auch der Lebensunterhalt finanziert. Der Gedanke, also der einzige Mensch wirklich, der sich wahrscheinlich aus tiefstem Herzen freuen wird, dass Friedrich Merz im CDU-Vorsitz ist, ist Luke Mockridge. Der wird sagen, siehst du, ich hab's dir gesagt. Ich hab's euch allen gesagt. Ich hab nichts Falsches gemacht.
Luke Mockridge wird auf dem nächsten CDU-Parteitag einfach das Comedy-Programm machen.
Oh, hallo, Freunde, hier ist Luke Mockridge und ihr Konservativen da draußen, ihr seid aber ganz schön eine Keks, hä?
Nein, bitte nicht. Oh, wir bringen die auf Ideen. Ach du meine Güte.
Wissen viele nicht, aber Friedrich Merz hat sich zum CDU-Parteivorsitz wählen lassen mit einem T-Shirt, wo drauf steht, Luke Mockridge did nothing wrong. Das ist alles, oh nein, alles innerhalb der Ehe passiert. Die Ehe ist ihm heilig.
Oh mein Gott. Oh, das ist auch wieder, also uff.
Es könnte, lass uns doch mal in ein utopisches Szenario gehen. Absolut utopisches Szenario.
Oh nein.
Wo wir uns mal versuchen, auf das Positive und das What If zu konzentrieren, wenn alles gut laufen würde. Vielleicht ist ja der gute Friedrich Merz auch der Sargnagel für die Partei als solche.
Also ich glaube, die tendenziell ist es tatsächlich so, aber jetzt musste ich gerade daran denken. Du hast gerade gesagt, lass uns doch an das Positive denken. Und das letzte Mal, als ich das gesagt habe, und als ich gedacht habe auch, obwohl ich habe es auch gesagt, weil bei der Amtseinführung von Donald Trump.
Ja, nee, okay.
Ich habe unironisch da gesessen und dachte so, oh Gott, Alter, die haben den wirklich gewählt, diesen orangenen Vogel, Digga. Aber dann habe ich da gesagt, also gut, warten wir mal ab. Der wird das schon nicht verkacken.
Also jetzt mal bei aller Liebe, was kann er denn schon machen? Ist ja nicht so, als ob der morgen direkt sagen würde, gut, Pariser Klimaabkommen, es gilt nicht mehr für uns. Und,
Alter Schwede.
Oder die Waldfee.
Ich habe wirklich damals gedacht und ich werde den Gedanken nicht los, dass es sich hier nicht anders verhält, wenn ich sagen würde, ja, der wird das schon nicht verkacken. Also ich hoffe natürlich, dass er es verkackt, aber einfach auch nur, was heißt ich hoffe? Nee, ich erwarte.
Ich erwarte, das ist bei mir auch so, ja, ich erwarte das.
Ich erwarte, dass er es verkackt. Er wird die Partei weiter radikalisieren, er wird sie Richtung rechts treiben, weg von den christlichen Werten, die sie verkörpern oder glauben zu verkörpern.
Nein, das denkst du, aber christliche Werte passen sensationell gut mit Nationalsozialismus zusammen.
Oh Gott.
Nee, wirklich, also jetzt mal ohne, also ich will jetzt hier keine Christin dissen aus dem 21. Jahrhundert, so, das ist ja völliger Schwachsinn, so, ihr seid sackstabile Leute, aber heruntergebrochen auf die kirchliche Philosophie, die da vertreten wird, da passt konservatives, nationales Denken super gut mit zusammen. Also super gut. Ganz im Gegenteil. Dieser Fokus auf Christliches führt ja dazu, dass die ein oder andere Ansicht noch ein bisschen schwierig sein könnte. Wir sprechen darüber, wir sprechen von einem Verein, der 1997 gesagt hat, also okay, es ist jetzt an der Zeit, dass wir das ja auch mal öffentlich sagen, wir erkennen an, dass die Erde nicht flach ist. 1997.
Ja, also Glauben ist allgemein eine sehr schwierige Sache. Wenn es nach mir geht, das ist ja auch das, was passiert. Die Menschen werden ja immer weniger zuläufig der Kirche entsprechend. Und das, was man von der Kirche hört oder was man von allgemeinen Glaubensgemeinschaften hört, ist, dass die radikalisierenden Gruppen leider in den Vordergrund treten und dann Negativschlagzeile machen und auch Menschen, Menschen einfach ausgrenzen, diskriminieren. Glauben hat eine sehr, also für mich ist Glauben etwas sehr Ekliges so.
Für mich ist Glauben etwas Supergeiles.
Nee, für mich, also bei mir hat das immer diesen faden Beigeschmack. Ich habe aber auch, keine Ahnung, ich will jetzt nicht irgendwelchen Gläubigen anpissen, aber die Kirche kann sich verpissen gehen.
Also. Ja, die Kirche kann sich auf jeden Fall, da würde ich mich komplett anschließen. Die Kirchen sollen sich verpissen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es sehr viele Menschen in der Kirche gibt, die Gutes tun. Ne? Also ganz, ganz viele wohltätige Orgas laufen über die Kirche und KirchenvertreterInnen. Aber so man in meiner Wahrnehmung, in meinem kleinen Wahrnehmungswäldchen, da ist die Kirche auch eher befleckt und beschmutzt. Aber das hat ja nichts mit den gläubigen Menschen zu tun. Ich glaube ist etwas, das im Alter irgendwann kommt. Gezwungenermaßen. Weil schon immer haben die Leute sich zur Religion gewandt, wenn irgendwas kommt, was irgendwie unerklärlich ist. Also wo du keine wissenschaftliche Erklärung für hast, brauchst du eben Glaube. So, dann glaubst du an irgendwas und dann ist toll. Und das kann super motivierend sein. Das kann auch super positiv sein. Und ich glaube auch, dass der absolut überwiegende Großteil von den gläubigen Menschen auf diesem Planeten das auch für etwas Positives entweder in ihrem Leben oder im besten Fall sogar im Leben von anderen nutzen. Aber du hast vollkommen recht, die FanatikerInnen, die gibt es und die sind dreckig und die sind meistens nur da wegen irgendeinem Trottel, der so diese Glaubensidee, diese Religionsidee vom ersten Moment seiner Existenz bis zum Ende vergewaltigt. Und das führt dann nur zu Leid und Schmerz und Tod und Hass und ja. Es ist, für mich ist Religion ist so ein bisschen wie Nationalismus. Verstehst du? Das ist so etwas.
Ja, meine Religion ist die geilste, ja, sowas nach dem Motto, ja.
Das ist nicht nur meine Religion ist die geilste, sondern es ist, wenn du mal drüber nachdenkst, der kleinste gemeinsame Nenner, den du mit jemandem haben kannst. So, du kannst einfach jeden Menschen mit Religion oder Nationalismus radikalisieren, weil man dafür nichts braucht. Man muss dafür nichts können, man muss dafür nichts gemacht haben, man braucht keine Voraussetzung, du musst einfach nur dran glauben. So, das ist die Grundvoraussetzung, um religiös radikalisiert zu werden. Glaubst du an Jesus Christus, der entweder in Babyform oder in Erwachsenenform am Kreuz, yo, tu ich, alles klar, nimm dein Schwert, komm mit. Das ist Religion. Und im Nationalismus ist es eben auch nicht anders. Jo, bist du in Deutschland geboren? Jo, ja, dann komm mal mit. Aber warten Sie mal, Herr Hitler, Sie sind ja auch nicht in Deutschland geboren. Ja, kommt noch. Anschluss ist nächste Woche. Mach mal ruhig. Dann ist das auch wieder alles Deutschland.
Ja, ich finde diese, du hast es sehr, sehr gut gesagt, Dinge, die man wissenschaftlich nicht mehr erklären kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind nicht mehr in der Zeit, in der man Dinge nicht mehr wissenschaftlich erklären kann. Es gibt Dinge, die man nicht verstehen kann, die der einfache Verstand, wir werden ja auch immer dümmer. Erstaunlicherweise werden die Leute ja immer dümmer.
Wir werden schlauer, tatsächlich.
Ja, aber vielleicht werden wir ignoranter?
Ja. Klar, auf jeden Fall, das denke ich schon.
Also irgendwas so in dieser Art, also wenn sie schlauer werden, okay, alles klar, holy shit, aber hätte ich nicht gedacht, aber ganz am Ende.
Was heißt denn schlauer? Schlauer ist ja irgendwie Intelligenztest. So, danke, logisches Denken wird besser, Intellekt
vielleicht
wird
besser. Soziale Kompetenz geringer. Vielleicht wird die soziale Kompetenz geringer oder die Bereitschaft, soziale Kompetenzen abzulegen, wird größer. Keine Ahnung, schwierig zu beschreiben, aber ich habe immer den Eindruck, dass wenn es um Glauben geht, dann geht es um die Frage, was kannst du dir erklären, was kannst du dir nicht erklären, und wir können uns ja mittlerweile alles erklären. Dann geht es also nicht mehr darum, was du nicht erklären kannst, sondern was du dir nicht erklären willst. und wozu du nicht bereit bist, dir Dinge vor Augen zu führen und um deine naives Weltbild zu haben. Weil in einer Zeit, in der man Leuten im, weiß ich nicht, 14. Jahrhundert noch sagen konnte, du musst zu Gott beten, ansonsten wird dein Feld verdorren, weil du nicht wusstest, wie Wasser und Regen funktioniert und allgemein Wetterphänomene nicht klar sind, dann verstehe ich die Herangehensweise und den Zulauf zum Glauben und zur Kirche und das Beten und so per se. Das ist ja eine riesige Kontrollgruppe gewesen eigentlich nur. Also eine riesige zu kontrollierende Personengruppe, die einfach sich alles auf die gleichen Werte und Ideen gezogen hat. Und jetzt ist es halt nicht mehr so. Du kannst erklären, wo alles herkommt. Du kannst scheiße sogar die Bestandteile von fucking Sternen kennen. So. Das ist insane. Nicht mal das, was auf dem Planeten stattfindet, sondern alles, was um dich rum passiert. Und jetzt soll mir mal bitte noch jemand erklären, wie es sein kann, dass man sich einer Glaubensgemeinschaft, ich meine, der Kirche oder anderen Gruppierungen, die diese Sachen dann immer noch predigen, anschließen kann, wenn es doch die ganzen fundamentalen Wissen, das ganze gesamte fundamentale Wissen gibt, das man nutzen kann, um den ganzen Blödsinn zu widerlegen. So.
Ja, weil, ich erkläre es mir so, ne? Weil ich wäre gerne gläubig. Ich bin's nicht, also muss ich dazu sagen, ich bin nicht gläubig. Dafür war ich einfach viel zu edgy mit 13. So mit 12, 13 war ich viel zu edgy und hab mich brutal auf dieses überzeugte Atheistensein konzentriert. Aber ich wäre gerne gläubig, weil, guck mal, du musst dich ja umschauen, wir können alles erklären, aber wir können es dann doch wieder nicht erklären. So, wie soll ich das sagen? So, Friedrich Merz ist CDU-Parteivorsitzender geworden. Wir können uns das irgendwie erklären, aber doch nicht. Und ganz, ganz viele andere Probleme können wir uns alle erklären, aber dann doch irgendwie doch nicht. Warum gibt es eine europäische Privattruppe, die dafür sorgt, dass Menschen, die im Mittelmeer ums Überleben kämpfen, wieder zurückgedrängt werden? Da gibt es eine wissenschaftliche, logische Erklärung für, aber ich verstehe die nicht. So, ich verstehe das einfach nicht. Und so ist das mit sehr, sehr vielen Dingen in der Gesellschaft, auf dem Planeten oder runtergebrochen aufs eigene Leben. So, überleg mal, deine Tante erkrankt irgendwie an Krebs oder so einem Scheiß. Wir können das wissenschaftlich erklären, warum das so ist. Und wir können auch wissenschaftlich erklären, was da passiert. Und wir können auch komplett wissenschaftlich erklären, warum sie jetzt wahrscheinlich dann im nächsten halben Jahr abdanken wird. Ja? Aber dennoch ist es schwer, das zu verstehen. Ja? Und dann hilft dir in manchen Situationen so der Glaube an etwas Höheres, glaube ich. So, es muss doch irgendeinen Grund dafür geben, dass die ganze Scheiße passiert. Und ja, den gibt es. So, der Grund ist, Menschen sind scheiße und es passiert und Leben ist kein Ponyhof. Aber das fällt vielen Menschen schwer, damit umgehen zu können. Und ich glaube, dass der überwältigende Großteil der Menschen Religion genau für solche Momente nutzen. Also für das ist halt da und das hilft mir, aber es behindert und schadet niemand anderem und dann ist es auch vollkommen in Ordnung.
Ja, ich glaube, dass Glauben und also ich habe beispielsweise, absurd es ist in diesem Fall und so widersprüchlich, ich glaube an eine Sache, nämlich wenn man Gutes tut, wird einem Gutes widerfahren.
Also aber ein Karma-Shit ja auch, oder was?
Ja, Karma-Shit, aber in einem sehr rationalen, Rahmen. Und zwar, wenn ich mit meinen Freunden und Bekannten was Gutes tue, dann tun die mir auch was Gutes. Also, wenn ich denen signalisiere, ey, ich wertschätze euch, ich find's krass, hier das und dies und alleine die Worte oder allein das Zeigen bringt halt auch immer wieder was zurück. Und das ist für mich was sehr Rationales, was dann auf einmal aus dieser Karma-Situation etwas sehr, also obwohl Karma ist das ja nicht. Du denkst, ich denke nicht, dass ich wiedergeboren wäre also wenn ich wiedergeboren wäre, wäre ich auf jeden Fall als Nacktmull wiedergeboren, so, safe call. Deswegen ist das eher was sehr Rationales, so von wegen, wenn ich Leute in meinem Umfeld sehr, sehr gerne mag, dann zeige ich dem das und dann zeigen die mir auch, dass sie mich mögen, wenn das denn so ist. Wenn nicht, dann verschwinde ich. Ne? Ja. So, weißt du, so die Herangehensweise.
Also eher so rationales Karma-Denken in deinem eigenen Umfeld, aber du überträgst das nicht auf alle anderen Menschen.
Nein, die sollen sich ficken gehen.
Nicht nur das, aber so überleg mal, so das geht ja auch in beide Richtungen. So, du denkst dir so, okay, wenn jemand etwas Gutes tut, dann muss ihm Gutes widerfahren. Und wenn jemand etwas Schlechtes tut, dann sollte ihm Schlechtes widerfahren. Und dann guckst du dich um und stellst fest, dass Friedrich Merz jetzt Parteivorsitzender der CDU ist.
Oh, und so schließt sich der Kreis wieder.
Karma,
so schließt sich der
Karma
Kreis.
Karma wann?
Ja. Ja.
Ja, es ist nachvollziehbar. Ich denke auch, dass man sich konzentrieren sollte, in seinem Leben den besten und größten Impact zu haben. Und dann sind wir eben wieder an diesem Punkt, dass für viele Menschen das Ziel daraus besteht, den Kleinkredit abzubezahlen, ne?
Ja. Ja. Ja.
Ja, was haben wir noch?
Ja. Ja, ja. So, warte mal, wo war ich? Ich habe noch was auf jeden Fall auf dem Zettel.
Okay, sehr gut. Ich habe auch zwei Sachen noch auf dem Zettel.
Ich möchte erstmal fragen, ob du die zweite Staffel von The Witcher schon angefangen hast.
Nein, ich bin immer noch in der ersten Staffel, jetzt aber Episode 6.
Okay. Ich habe die zweite Staffel durchgeguckt gestern.
Und eine Bewertung?
Sie ist scheiße.
Ach, wirklich?
Ja. Ja, ich war sehr traurig. Ich habe 8 Stunden meines Lebens, ich habe ja gestern einen kompletten Offline-Tag gehabt. Ich habe nur Netflix geguckt. Ich habe hab mich mit einem Veggie-Burger hingechillt und habe die ganze zweite Staffel durchgesuchtet. Und ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich enttäuscht bin. Aber es ist jetzt bestimmt sehr, sehr witzig, unsere Vorfreude oder meine Vorfreude zu hören und jetzt diese Folge zu hören, weil holy shit, Alter, bin ich enttäuscht.
Ach wirklich?
Wirklich enttäuscht.
Aber die erste hast du auch schon gesehen, oder was?
Ich habe die erste komplett durchgeguckt.
Und die zweite.
Und wie ist die erste in deinen Augen?
Die erste ist sehr, sehr gut.
Okay, scheiße, okay. Die erste ist sehr, sehr gut. Die zweite ist, also ich würde es nicht katastrophal nennen, aber ich beschreibe es mal, ohne einen Spoiler zu geben, einfach auch für Leute da draußen, die das dann sehen. Könnt ihr mal selber euer Feedback geben, gerne ins Alman Arabica Discord zur Hashtag Film Review. Serienreview. Hashtag Serienjunkies.
Serienjunkies.
Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass mir jemand, also kennst du so Filme, die ganze Zeit Plot aufbauen?
Mhm.
Und es gibt Filme, die das gut machen und Filme, die das schlecht machen. Filme, die das gut machen, bauen einen Plot auf und dann reißen den ab, verändern den und zeigen dir das ist die Konsequenz, ne?
Also jeder Film von Christopher Nolan.
Ja, Christopher Nolan als bestes Beispiel. Nee, ich meine beispielsweise The Unforgivable beispielsweise. Ist auch ein Netflix-Film, vielleicht habt ihr den gesehen da draußen, baut einen Plot auf, dreht den ganz am Ende ein bisschen um, hat den auch schön aufgebaut und reißt ihn ab. So, damit du so ein cooles Gefühl hast, dass, jetzt ist was passiert. Ne? Und das kann in unterschiedlichen Genres passieren. Bei Drama ist es irgendeine familiäre Bindung, die du nicht hast gesehen, oder irgendein traumatisches Erlebnis, das rauskommt. Bei Action ist es irgendein Held, der ausrastet und dann sagt, ey, jetzt wird's krass. Und das gibt's in allen möglichen Bereichen. Bei Fantasy wirft Frodo endlich diesen Ring in den Berg. Ne?
Ja.
So, endlich ist es passiert. So, und das gibt's in allen Bereichen. Und ich habe das Gefühl, dass es bei The Witcher der zweiten Staffel Plot aufbauen ist. Es gibt keinen Abriss, Alter.
Ja, aber das ist ja.
Aber über 8 Folgen in einer ganzen Staffel.
Ja, aber das liegt ja daran, das inhaltliche Fundament sind ja 5 Bücher.
Ja, das ist mein größter Kritikpunkt. Ich habe alle 8 Folgen gesehen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass der gesamte Plot, der da aufgebaut wurde, in einer Folge hätte aufgebaut werden können. Auseinandergezogen und so Bruder, ey, die Jennifer ist mir, die von Wengerberg, ist mir so auf die Eier gegangen, Bruder. Ich will es nicht spoilern, deswegen sage ich nichts, aber die ist mir so auf den Eier gegangen. Fucking Ciri ist mir so auf den fucking Eier gegangen. Scheiße, sogar scheiß Geralt von Riva ist mir auf die Eier gegangen, weil die alle zu, das ist wirklich unglaublich. Man wird das vielleicht erst verstehen, wenn man die zweite Staffel gesehen hat, vielleicht versteht ihr mich dann so ein bisschen, was ich mit ewigem Plotaufbau meine und diesem Zerren, weil die letzte Folge ist so richtig nice, let's go, let's do this now, jetzt geht's los. Und dann wirst du unheimlich enttäuscht. Du wirst einfach enttäuscht und denkst dir so, warum ist diese zweite Staffel rausgekommen, wenn ihr denn überhaupt nichts gemacht habt, ey? Ihr habt nichts gemacht. Ich habe gestern tatsächlich da gesessen und hab ein bisschen geschmollt und dachte, fuck you, ich habe 8 Stunden meines Lebens, weißt du, wie viel ich in 8 Stunden an Subs bekomme, ihr Wichser? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Scheiße nicht gesehen. Wirklich, ich hätte einen 8-Stunden-Stream gemacht und Stellaris besser performt. Stellaris.
Ja.
Oh, da habe ich mich wirklich geärgert. Gerne euer Feedback dazu. Ich bin vielleicht auch nur eine von vielen Stimmen. Natürlich bin ich das. Aber ich bin enttäuscht worden. Ich bin wirklich enttäuscht worden. Guckt die erste Staffel zu Ende und dann sagt mir, was ihr von der zweiten haltet. Wirklich. Und macht es bitte mit Spoilern. Also schreibt davor bitte Spoiler Witcher Staffel 2 und dann könnt ihr es auswählen. Ihr könnt bei Discord auswählen, ist ein Spoiler. Dann könnt ihr das so schwarz machen, damit man das erst anklicken muss, bevor man das liest.
Ja, was dann auch alle machen und sich dann ärgern. Ja,
ja, also ich mache das jetzt nicht, wenn ich weiß, dass ich das nicht lesen will. Aber wenn irgendwelche Internet-Masochisten da draußen gibt, die das machen, was ist mit euch?
Ja, ja, ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Weil ich habe die Bücher ja gelesen und die ziehen sich wirklich ein bisschen inhaltlich. Also da wird sehr, sehr viel aufgebaut, was man hätte komprimieren können und es fehlt so ein bisschen an Zwischenklimax.
Ja, es gibt das. Vielleicht ist das Problem. Ich habe ja die Bücher nicht gelesen, sondern nur die dummen Spiele gespielt. Deswegen.
Ja. Die Spiele sind ja alle nach den Büchern.
Ja, das ist ja so ein bisschen danach. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich, ich war wirklich sad, Alter. Ich war wirklich sad. Ich dachte so, oh fuck me, Alter. Das wäre doch cooler gewesen. Wäre doch einfach cooler gewesen, wenn ihr das in einer Folge gemacht habt, weil das hätte man in einer Folge machen können. Das hätte man in einer Folge machen können.
Auf der anderen Seite hätte man das aber auch in 8 Stunden machen können. Und dann nochmal eine Serienstaffel produzieren, die dann nochmal.
Ja, natürlich. Und ich werde sie auch gucken. Ja. Ich werde sie auch gucken, aber ich werde der aktuellen Staffel von The Witcher gebe ich von 5 Alman Arabica Sternen, von 5 oder von Alman Sternen, weil du hast den Arabica Stern
dran. Ja, ja.
Von 5 Alman Sternen gebe ich ihr 2 Alman Sterne.
Oha.
Ja, leider nur. Leider nur 2 Alman Sterne.
Wie ist es denn visuell? Visuell ist wahrscheinlich wieder sehr großartig, schön, ne?
Ja, visuell ist wundervoll, Besetzung ist großartig. Wie was gemacht wird, ist natürlich sehr, sehr gut. Das spielt ja gar keine Rolle, sondern es geht nur um den Inhalt, der dann langgezogen sich präsentiert.
Ja, ich bin immer begeistert, wie wir es schaffen, auch die Besetzung zu kritisieren und dabei einfach auch Alltagssexismus und Alltagsrassismus einfließen lassen. Das finde ich großartig. Ich habe sehr viel Hass mitbekommen aus der Community. Also jetzt nicht aus meiner, sondern so allgemein im Internet, wenn es um die Witcher-Bewertung geht, dass ja Triss Merigold kein fickbarer Redhead ist.
Was?
Ja, ja, im Videospiel ist sie ja einfach eine Pornodarstellerin, so. Und,
ja, die sind im Videospiel alle Pornodarstellerinnen.
Ja, ja. Und dann ist man jetzt natürlich sehr stark enttäuscht, wenn Triss Merigold, was? Triss Merigold, also warte mal ganz kurz, aber die ist sie da? Also das kann ich mir nicht. Also die ist ja gar nicht und auch überhaupt nicht. Und das finde ich großartig. Ich glaube auch, dass die Besetzung fantastisch ist. Also ich bin ja derzeit wieder an Staffel 1. Wollte ich nochmal vorher gucken, bevor ich in Staffel 2 reinslide. Und ich finde das einfach großartig. Das Setting ist großartig. Die Atmosphäre, die da geschaffen wird, ist großartig. Die Henry Civil oder so. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Ist ja auch egal. Ja. Der ist fantastisch als Geralt von Riva.
Die Besetzung ist wow, holy shit. Also das macht auch, du hast nicht das Gefühl, dass es, also was, da muss man unterscheiden, du hast nicht das Gefühl, dass die, also ich hatte nicht das Gefühl, dass der Plot schlecht dargestellt wird, sondern dass er einfach so fucking zäh war. So wirklich so, ja. Oh Mann, ey. Mano, ey. Jetzt hau dem doch endlich den Schädel ein, so nach dem Motto. Ne? Und aber die Besetzung und das steht außer Frage. Wer sich da beschwert hat, keine Ahnung, wovon er redet, Digga. Ah, das ist wirklich toll. Das hat ja auch viel von dem gerettet. Und da kommen ja auch neue Charaktere dazu, die auch fantastisch besetzt wurden. Ja, da kommt ja Vesemir und so. Ich will, ohne da jetzt zu weit zu gehen, aber Vesemir kennt ja jeder. Der kommt ja auch noch dazu. Der ist einfach super besetzt worden, Mann.
Ah. Schade. Schade, aber jetzt kann ich das. Also ich glaube, ich kann verstehen, warum du so denkst. Und ich kann, also die. Auch in dem fünfbändigen Originalwerk ist es so, dass du dir so zwei Dinge eigentlich hättest schenken können. Das wird extrem in die Länge gezogen und da bin ich sehr.
Also wenn sie jetzt mit dem ganzen Sie haben natürlich am Ende so eine, du kennst, das ist dieses klassische Ende. Sie haben natürlich am Ende der, die haben natürlich am Ende der Serie so einen Abriss gemacht, so von allen Plots, die sich entwickelt haben und wohin die Reise gehen könnte. Ne? Mhm. So von wegen, oh, jetzt hier so eine kleine Zusammenfassung mäßig. Und ich hoffe, dass sie sich, also wenn diese Staffel, die ich geguckt habe, nicht sich lohnt in den zukünftigen Staffeln, damit, weil nichts abgerissen wird und nichts verwandelt wird, ey, dann trete ich denen in die Eier.
Ja, wird es, das kann ich dir sagen. Also das ist, die orientieren sich ja am Originalwerk und das wird noch saftig. Also es ist geil. Ich glaube, viele Dinge sind einfach schwer auch in der Serie umzusetzen, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Aber das wird schon werden. Das wird schon werden.
Ja. So, das war was ich noch. Was hattest du noch?
Ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wir haben mit dem erhobenen, echauffierten gesellschaftlichen Finger auf Katar gezeigt, ne? So diesen schweren westeuropäischen Finger, der auf ein Land
zeigt. Der schwere, übergewichtige westeuropäische Finger.
Der auch ein bisschen Nikotinflecken dran, versteht ihr?
Bisschen gelb.
Richtig gelb, bis ein paar Nikotinflecken dran, aber hast auf jeden Fall schon den einen oder anderen Pin am ATM mit eingegeben. Oh. Und dieser Finger hat mit hoher moralischer Last auf Katar gezeigt.
Wie es für uns üblich ist.
Genau. Und heute machen wir das auch mit Deutschland, weil in Deutschland gibt es auch Sklavenarbeit. Wusstest du das schon?
Sklavenarbeit, also mir fallen 1-Euro-Jobs ein, mir fallen, was fällt mir noch ein, Zeitarbeit fällt mir ein manchmal, hängt davon ab, Sklavenarbeit.
Ich spreche von tatsächlicher Sklavenarbeit, also ich spreche davon, dass Menschen aus dem Ausland geholt werden, dass denen...
Oder die Spargelstecher oder was?
Ja, Spargelstecher ist auch gut, aber hier geht's um ein Unternehmen, um ein großes Unternehmen, das mit mehreren Subunternehmen zusammenarbeitet, Menschen aus dem Ausland holt, denen dumme Versprechungen macht, denen einen Arbeitsvertrag gibt, in dem festgelegt ist, dass ein Hungerslohn verteilt wird. Und dieser Hungerslohn, der geht auch nicht komplett auf das Konto dann, sondern da werden dann noch 300 Euro abgezogen für eine...
Du meinst Paketzusteller?
Nein, auch nicht.
Auch keine Paketzusteller?
Jetzt bin ich aber überfragt. Für eine Wohnung.
Das sind doch Paketzusteller.
Die du dir mit 6 oder 7 oder 8 anderen Menschen aus deinem Land oder aus anderen osteuropäischen Ländern teilen musst. Und dann kommen da insane Mietsummen zusammen. Also
bist du entweder Metzger bei Tönnies oder du bist Paketzusteller. Ich sag's ganz ehrlich.
Ja, du bist Metzger bei Tönnies.
Ja?
Ja, du bist bei Tönnies. Und bei Tönnies ist es so, dass da jetzt ein Sat.1-Team drin gewesen ist, und zwar übers letzte Jahr. Da gab's ja diesen riesigen Skandal bei Corona, ne, wegen Corona. Da mussten die ja ghettoähnlich den kompletten Wohnbereich der Tönnies-Besatzung zumachen, weil die da einen Fick auf irgendwelche Hygienevorschriften oder Menschenrechte gegeben haben und deswegen sich die Seuche da verbreitet hat bis zum geht nicht mehr, und die mussten wirklich die Polizei und das THW hat da Zäune drumherum bauen müssen. Es war wirklich absurde Bilder. Da ist Tönnies extrem in die Kritik geraten und er hat sich hingestellt und hat gesagt, okay, das wird's nicht mehr geben. Er hat ja so ein bisschen versucht, die Verantwortung von sich zu weisen und zu sagen, ey, ich kann nichts dafür, wenn meine Subunternehmen Scheiße bauen. Wie kann ich ein Subunternehmen in einem Nebensatz erklären? Wenn du eine Aufgabe zu verteilen hast, wie zum Beispiel Personalmanagement, und du möchtest das nicht in der eigenen Firma machen, dann kannst du diese Ausgabe zur Ausschreibung freigeben und dann können sich Subunternehmen dafür bewerben, die das dann in deinem Namen für dich übernehmen und dafür bezahlt werden. Ja. Also sie sind dann für die komplette Abwicklung zuständig. So hat Tönnies gearbeitet in der Vergangenheit, wenn es um MitarbeiterInnen geht. Also der hatte mehrere Subunternehmen und die waren dafür zuständig, die Fließbänder zu füllen.
Tatsächlich auch in Deutschland etwas sehr Ekelhaftes, weil Subunternehmen aktiv dazu genutzt werden, um eigene Verantwortung im Arbeitnehmer-Arbeitgeberrecht zum Schiffen. Denn das ist nicht, oftmals ist es für Arbeit, für diese Auftraggeber nicht unbedingt günstiger per se, Subunternehmen anzufordern. Wo es dann günstiger wird, ist bei der fehlenden Verpflichtung, die man dann hat.
Ja.
Also man muss sich nicht mehr darum kümmern, dass irgendwer Krankheitstage abwickelt oder die Verwaltung oder sowas, sondern das wird komplett outgesourced und das Einzige, was man macht, ist wie ein fucking Bauleiter, der irgendwie so unterschiedliche Firmen hat, die ein Haus bauen. Man guckt, ob die Qualität stimmt und wenn die nicht stimmt, dann entlässt man die sofort und dann holt sich ein neues Unternehmen. So mit einem Fingerschnipsen. Und man muss keinen Arbeitnehmer, der da irgendwas gemacht hat, abwickeln. Gar nichts. Ja. Du wickelst nur noch die Firma ab und sagst denen, die sollen sich verpissen, kommt neuer, der ist günstiger, der ist besser. Ja. So könnte man das sagen, ne?
Absolut. Aber ja, absolut. Und dann war es eben so weit, dass das an die Öffentlichkeit gekommen ist. Die Leute waren wieder sehr echauffiert. Du weißt ja, wie es ist. Wir haben ja darüber gesprochen, diese Konsequenzlosigkeit von uns allen. Wir hören etwas, dann sind wir super echauffiert und dann haben wir es einen Tag später wieder vergessen, weil wir uns um unseren eigenen Scheiß kümmern müssen. Und so in etwa ist es auch bei Tönnies. Der hat Versprechungen gemacht und dann hat sich ein Team von Investigativjournalistinnen gedacht, Mensch, also das wollen wir doch mal gucken, ob das wirklich so ist. Und dann haben die sich da eingeschmuggelt. Und die hatten tatsächlich eine Bulgarin, die zwei Universitätsabschlüsse hat in Bulgarien, die aber in Deutschland nicht anerkannt werden. Und deswegen...
Oh Gott, Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse, was für eine Katastrophe.
Großartig, ja, oder? Großartiges Thema.
Hör auf, ey.
Großartiges Thema. Zwei Universitätsabschlüsse, also ein sehr, könnte man sagen, sehr intelligenter Mensch aus Bulgarien. Sehr intelligenter Mensch, der aber jetzt hier in Deutschland bislang folgende Arbeitgeber hatte. McDonald's und Amazon. Ja, und dann passt natürlich in so eine Vita jetzt Tönnies nochmal perfekt rein und die haben sie da eingeschmuggelt. Also die haben da wirklich mit versteckter Kamera und einem Team dahinter haben sie die bei Tönnies eingeschmuggelt und haben alles dokumentiert. Von der Bewerbung bis hin zur Unterschrift des Arbeitsvertrages, bis hin zum Probearbeitstag, über die erste Arbeitswoche mit einem Krankheitsfall. Alles mit dabei und dann auch die Kündigung. Und mein lieber Scholli, Herr Gesangsverein, das ist einfach fucking Sklavenarbeit. Erstmal kleiner Spoiler. Tönnies sagt jetzt, und es ist ja auch per Gesetz jetzt verpflichtend, dass die Arbeitsverträge, also dass das Mitarbeitermanagement nicht mehr über Subunternehmen laufen darf, ne?
Oh, ja, aber.
So, und jetzt kommt aber der große Kicker. Das Sat.1-Team war da und die Subunternehmen sind da immer noch in der Nähe, ne? Die das auch früher gemacht haben. Und dann sind die da hingefahren und gefahren, so sagen sie mal, sind sie eigentlich noch dafür zuständig? So, nee, wir haben damit überhaupt gar nichts mehr zu tun. Wir sind komplett raus. Die Arbeitsverträge sind jetzt mit der Tönnies-Firma. Die komplette Abwicklung läuft immer noch über die Subunternehmen.
Das heißt, die haben die Arbeitsverträge in die Mutterfirma reingepackt und die Verwaltung der Arbeitsverträge und die gleiche Struktur wird über die Subunternehmen abgewickelt.
Es hat sich nichts geändert, außer dass da oben jetzt ein Logo von Tönnies oben drüber ist.
Ja,
ansonsten hat sich absolut gar nichts geändert. Es sind immer noch Menschen, die versklavt werden. Du musst dir vorstellen, das sind wirklich verschimmelte Scheißhütten da. Und die kommen aus Bulgarien, Rumänien, kommen die dahin nach Deutschland, werden da aktiv hingeholt, kriegen dann 9,60 Euro brutto die Stunde, müssen am Tag 9 bis 12 Stunden arbeiten, kriegen davon 8 entlohnt, das ist normal. Das sagen, das ist auch in dieser Reportage mit drin, dass sie sagen, dass sie einfach sagen so, nee, also 9 Stunden sind normal, 10 Stunden sind erwünscht. Aber 8 Stunden werden bezahlt, wenn es gut läuft. Und bevor das Geld überhaupt bei dir ankommt, werden Dinge verrechnet. Also du bist gezwungen, einen Mietvertrag bei der Tönnies Immobilien GmbH oder wie auch immer die Firma heißt, zu unterschreiben. Und der ist Wucher einfach. Das sind verschimmelte Scheißhütten, wo sich 8 bis 10 Leute eine Hütte teilen. Also die teilen sich dann auch nicht nur, also du hast kein eigenes Zimmer, du hast keine eigene Küche, kein eigenes Badezimmer, also du hast einfach nur einen Raum, den du dir teilst mit anderen. Und dafür zahlst du von 190 bis 300 Euro, je nachdem, welches Haus du bekommst. So, und das wird dir direkt vom Gehalt abgezogen. Und es sind so widerliche, unmenschliche Zustände. Und die Leute leiden unter so einem heftigen finanziellen Druck, dass neben dieser ganzen Scheißarbeit es auch ein offenes Geheimnis ist, dass sich die Frauen da prostituieren. Und zwar auf dem Parkdeck von Tönnies. Die arbeiten 9 bis 10 Stunden und schneiden Tiere auseinander. Und weil das Geld nicht reicht, prostituieren sich dann noch auf dem Parkdeck von Tönnies.
Ja, also.
Pff.
Boah, Bruder. Das ist halt der, weißt du, dieses System, was dahinter steht, basiert im Grund auf dieser verfickten Preisindustrie in dem Bereich. Solange das gewünscht ist, Geiz ist geil, im Lebensmittelbereich durchzuziehen. Und ich meine, in diesem Lebensmittelbereich. Solange wird es Firmen geben wie Tönnies und andere, die es sicherlich gibt, die ich gerade nicht benennen kann, die den Preis drücken, um trotzdem noch Milliardengewinne zu erzielen. Und das äußert sich dann genau so, wie du es gerade gesagt hast. So, wie du es gerade beschrieben hast. So, wie man es sehen kann. Alter, wir brauchen... Wir müssen... Es muss eine Veränderung geben in der Wahrnehmung von solchen Produkten. Alter, es kann nicht sein. Bruder, ich hatte gestern einen absurden Moment, ne? Ich habe gestern ein paar Veggie-Burgers gegessen, ne? Und das erste Mal, ich bin so erzogen worden, ich glaube, ich habe das mal erzählt. Das erste Mal seit langem habe ich mir einen einfach nicht gegönnt, weil der einfach mir nicht so, ich habe ausprobiert, hat mir nicht so geschmeckt. Aber weißt du, warum ich kein blödes Gefühl dafür hatte, den liegen zu lassen? Weil ich wusste, und ich hatte wirklich so einen fucking Aha-Moment. Ich wusste, dass ich den liegen lassen kann, nochmal extra liegen lassen kann und dass ich mir nichts davor machen muss, weil ich so ein Verschwende bitte nichts von meiner Mutter und meinem Vater bekommen habe. Mhm. Weil ich wusste, Alter, ist ja kein Fleisch drinne. Ist ja eigentlich nichts passiert. Also ist ja nichts passiert. Ist ja einfach nur ein zusammengestopftes Pflanzenstoff, der einfach so tut, als wäre er es. Mhm. Aber es ist ja nicht wirklich jemand krepiert dabei. Also kann ich die Scheiße ja liegen lassen. Habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Geld ausgegeben, aber ich kann die Scheiße liegen lassen. No joke.
Ja.
Habe ich liegen lassen.
Das ist einer der größten Aha-Momente, die du haben kannst. Hatte ich auch schon.
Ist total also, absurd. Total absurd. Ich hab das gar nicht gecheckt erstmal. Dachte aber ja, hier, fuck it,
also. Bevor da jetzt Leute wieder ankommen, weil du hast es, ich muss da direkt intervenieren, weil ich hatte dasselbe habe ich auch schon ausgesprochen. Und dann kommen die Leute an und sagen, aber das Wegschmeißen von Lebensmitteln hat ja auch eher damit was zu tun, dass wir ja ein Drittel aller Lebensmittel insgesamt wegschmeißen, nicht nur tierische Produkte, und dass Menschen verhungern. Ja, ist alles in Ordnung.
Ja, cool, das ändert sich ja nicht.
Aber
ja,
es ändert ja nichts daran. So bitte bleib mal locker. So, wir sprechen hier davon, dass ein Produkt gekauft worden ist, das nicht schmeckt. Und ich hatte das auch schon. Und ich hatte genau das gleiche Gefühl. Ich hatte genau exakt das gleiche Gefühl. Und das Gefühl, was du da hast, ist eigentlich scheiße. Weil bei mir war es so, ich hatte so ein Kichererbsen-Falafel, aber mit 70% Zwiebeln oder so und indischen Gewürzen. So mit indischen Gewürzen. Ich mag Zwiebeln gerne und ich dachte mir, das ist ultra geil, aber das war so insgesamt war das ein kompletter Reinfall. Und dann habe ich das gegessen und ich dachte so, Alter, nee. Und dann hatte ich auch so dieses Ding so, da ich quäl's mir jetzt aber rein, weil wird nicht weggeschmissen. Ne? Und dann dachte ich mir, nee, tust du nicht. So, tust du nicht. Das sind ein paar Kichererbsen und Zwiebeln mit ein paar Gewürzen. Das kannst du wegwerfen. Das ist gar kein Problem. Und dann kam der Kicker und ich habe mir gedacht so, aber wenn ich mit, also ich möchte es nicht wegwerfen, wenn es ein tierisches Produkt ist, aber für 3 Minuten Geschmacksexplosion im Mund feuer ich mir das rein und dann ist es in Ordnung. Das war so, ey, das ist so absurd. Aber ich hatte genau das Gleiche. Ja. Ich dachte mir, okay, da ist ja kein Tier für gestorben, dann kann ich das auch wegwerfen.
Okay. Vollkommen bescheuert. Aber auf jeden Fall war das gestern so ein kleiner weirder Moment für mich. Ja. Nichtsdestotrotz, Alter, die Scheiße, also, ach du Scheiße. Ich habe die Reportagenaufarbeitung jetzt noch nicht gesehen. Aber holy shit, das klingt natürlich fatal. Also es klingt katastrophal. Da wird sich aber nichts ändern. Es kann sich nichts ändern. Solange erwartet wird, dass Produkte für den und den Preis zur Verfügung gestellt werden. Und das handelt sich nun mal auch darum. Die Leute argumentieren ja dann mit, ja, aber ich habe kein Geld. Ja, Digga, wenn du kein Geld für ein hochwertig, also sagen wir mal, oder wenn du kein Geld dafür hast, sowas zu kaufen, dann ist die Konsequenz leider, du kaufst es nicht.
Hier, lies mal, das ist...
Was will ich denn machen? Was ist denn dann? Was ich verstehe die Logik. Ich verstehe die Logik nicht. Ich habe kein Geld dafür.
Guck mal hier. Klick mal den Link an. Ist eine Oxford-Studie aus dem November 2021. Ist vor einem Monat rausgekommen. Und ich habe mich wirklich, das war so einer dieser Momente, wo ich mich ein bisschen dafür geschämt habe, dass wir dafür eine Studie brauchen.
Ja, ich glaube, ich habe das schon gesehen, du hast das schon mal geteilt.
Ja, ist halt eine Studie, dass du in über 150 Ländern, also nur wirtschaftlich gut dastehende, entwickelte Länder, zusammengefasst, wenn du von einer omnivoren Ernährung auf eine pflanzliche Ernährung umsteigst, sparst du ein Drittel der Einkaufs-, Lebensmittelkosten.
Hier steht drin, wir glauben, dass der Fakt, dass du vegan, Vegetarier oder Flexitarier Diäten machst, die Tatsache mit einer Tatsache kommt, dass du sogar viel Geld sparst, eine Menge Leute überraschen wird.
Ja, ja. Das ist so ja. Also die vegane ist die günstigste, vegetarische ist eine ganz, ganz nahe Nummer zwei und eine flexitarische Diät. Also flexitarisch ist ja so, das ist so dieses bewusste Reduzieren. Ja, das spart auch ordentlich Geld. Wer hätte es denken können, dass wenn man was weglässt, dass es dann günstiger wird? da brauche ich aber auch erstmal eine Oxford-Studie.
Dankeschön.
Dankeschön, Oxford. Aber das ist wirklich einer der größten Argumente, die man so hört, wenn man über das vegane Leben spricht, also gerade über die pflanzliche Ernährung, dass die Leute sagen, es ist zu teuer, weil sie einen Denkfehler machen, ne? Also, und der ist auch verständlich. Also ich verstehe jeden, der sagt, das ist mir aber zu teuer. Warum? Weil die ein riesiges Kühlregal in ihrem lokalen Kaufland sehen, wo ganz groß vegan drüber steht. Und da sind dann die Mühlenhof-Schnitzel für 7 Euro oder was. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viel das kostet, aber es sind viele Ersatzprodukte, die sind super teuer. Aber kleiner Spoiler.
Total.
Das sind Ersatzprodukte. So, das ist nicht das Fundament. Und das ist auch nicht alles, was man als Veganerin essen kann. So, weil da gibt's noch ganz andere Bereiche. Da steht nicht vegan drüber, aber die sind vegan, ne? Hier so ein paar Klassiker. Nudeln.
Salat.
Nudeln. Kartoffeln. Reis. Linsen. Oh, Bohnen. Geil. Erbsen. Das sind alles vegane Dinger. Und ich lebe ja hier an der Westküste. Und wir sind, was vegane Alternativprodukte angeht, sind wir in den 80er Jahren in Deutschland.
Ja, also Karl hat mir gestern erst gedroht, dass wenn ich ihm ein Bild schicke von meinem Veggie-Burger, er mit mir nicht mehr reden wird diesen ganzen Monat.
Ja, dass ich sage, ich werde diesen Monat nicht mehr reden damit. Weil es gibt halt die alles. Das ist
passiert. Ja, dachte ich, dachte ich mir, nee, das kann ich ihm nicht antun. Das geht nicht.
Die Leute sind hier in Irland, aber man muss auch wirklich sagen, dass es in Irland ist es auch schwer es ist wirklich schwer, diesen kompletten tiermoralischen Aspekt hier zu verstehen, weil den allermeisten Tieren hier geht es bis zur Schlachtung echt gut, ne? Also das ist nicht so, das sind keine deutschen Verhältnisse, die hier herrschen. Die sind 365 Tage im Jahr draußen mit ausreichend Platz und denen geht's so gut, wie es Tieren in der Nutztierhaltung gehen könnte.
Ja.
Ne? Das heißt nicht, dass es denen gut geht. Aber denen geht es so gut, wie es ihnen gehen kann. So, viel mehr kann man nicht machen, wenn man ein Tier züchtet, um es dann zu töten. Und deswegen erzähl mal hier irgendjemanden, also erstmal sind ja 80% aller Menschen hier, verdienen ja ihr Geld damit. Das muss man ja auch noch sagen. So, erzähl dem mal bitte, dass da was falsch läuft. Und dementsprechend gibt es alle Ersatzprodukten, die ich regelmäßig habe, zur Verfügung, die kann ich an einer Hand abzählen. So, das ist eine Milchalternative, die kriege ich. Also das hat sich aber auch rumgesprochen, einfach weil sowieso 70% der Menschen laktoseintolerant sind. Und dann hat sich halt herausgestellt, Mensch, also wenn ich jetzt keine Kuhmilch mehr reinfeuere, sondern Reismilch oder Hafermilch oder so, dann geht's meinem Bauchi-Bauchi danach ein bisschen besser. Deswegen gibt's die. Und einen Sahneersatz haben wir und Joghurtersatz und Mayonnaiseersatz. Das sind die vier Stables, die ich habe. Ansonsten, der Rest ist komplett self-made, ne? Und das dauert auch nicht sehr viel länger. So, du musst natürlich muss man kochen, aber das dauert jetzt nicht sehr viel länger. Und es ist sehr viel günstiger. Und ich kann dir eine Zahl nennen, weil ich die gerade fertig habe. Ich habe ja meine Hunde umgestellt, ne? Ernährungstechnisch. Hm. Und meine Hunde haben vorher, Rex hat 1,7 Kilo und Lea hat 1 Kilo Rohfleisch bekommen, jeden Tag. Ich spare knapp 700 Euro im Monat. Beim Hundefutter.
700. Komplett ja. Banane.
Glaube ich.
Komplett
es ist
dumm.
Also wenn es ums Preis, um Preis geht, dann wird man wahrscheinlich laut der Oxford-Studie tatsächlich herausfinden, dass es günstiger ist.
Ja, natürlich.
Ach so, hast du noch was zu dem Thema beizutragen? Weil ich sehe, ich gucke auf die Uhr gerade und denke mir, boah, es ist Zeit.
Ja, du musst ja, du bist ja jetzt schon bald wieder live, ne?
Ja.
Ja, wir müssen jetzt, wir müssen in die Kalender reingehen.
Wir müssen rein. Also gib mir mal den Spruch, bitte.
Ja, ich muss, warte mal, ich muss erstmal mein Fotosetup arrangieren.
Hm.
Das heißt, das von gestern wegräumen.
Klar.
Naja. Na klar.
Ja, klar.
Und dann wird das Dingchen hier aufgemacht. So. Es steht drauf. Be attentive to others. Was heißt denn attentive?
Be attentive. Attentive.
Attentive heißt aufmerksam. Von attention.
Ach so, attention.
Habe ich auch noch nicht gehört, attentive. Be attentive to others. Make eye contact. Try and really see the person you're talking to. The expressions. Ja, komm halt, scheiß drauf, Digga. So, ja.
Scheiß auf, Digga.
Seid aufmerksam zu anderen Menschen und practice mindful listening. Ja, das ist das Problem.
Hatten wir schon mal, ne?
Das ist doch schon mal was. Aber es ist ein schönes Weihnachtsbärchen auf der Rückseite der Karte.
Ja.
Ja, klar.
Ja, klar.
Naja, klar.
Heute ist schon 19. Türchen, ne? Das ist ja unglaublich.
Ja, ich drehe gerade meinen Kalender das zweite Mal um, Digga. So. Hier ist es 19. Es handelt sich natürlich um Kuri Bandit. Kuri Bandit. Das ist ein Kuribo als Verbrecher.
Dafür muss ich sogar mal das Licht anmachen, ansonsten kann ich es hier nicht lesen.
Es ist eine Ultra-Rare-Karte. Holy shit, die ist sehr, sehr schön. Und ich lese mal vor. Während der Endphase, falls diese Karte in diesem Spielzug als Normalbeschwörung beschworen wurde, du kannst diese Karte als Tribut anbieten, grabe die obersten 5 Karten deines Decks aus, du kannst deiner Hand ein ausgegrabene Zauberfalle hinzufügen, zusätzlich lege die übrigen Karten auf den Friedhof. Oh, das ist aber eine echt, also die ist auch außerordentlich stark tatsächlich. Die hat 1000 Angriffspunkte, ist ja irre.
Irre. 1000 ist viel?
1000 ist für ein Kuribo viel. Alle anderen haben so 100 oder 300. Ja. It's true. It is true. So. It's your turn.
Fortnite, Hurensohn, piss dich. So, Fortnite-Kalender. Es ist, glaube ich, heute soweit. Es ist soweit. Die letzte Reihe wird angebrochen. Ah, die letzte Reihe des Fortnite-Kalenders wird angebrochen und es ist eine. Ist das eine Banane?
Das eine ist Banane?
Das ist eine Banane, ja. Ich weiß nicht, was das mit Fortnite zu tun hat, aber es ist ein ist eine kleine Banane, ja. Steht auch hinten drauf. Banana. Nana. Es ist eine Banane. Banana.
Es ist eine Fortnite-Banane.
Ist eine Fortnite-Banane.
Eine Fortnite-Banane. 19. So. Es handelt sich um eine Kerze. Wir sind überrascht von der Yankee Candle Kalender. Es ist nur ein Preiselbeer-Lila, so ein bisschen milderes Lila. Ich rieche mal dran. Oh mein Gott, what the fuck? Der Geruch hat so überhaupt nichts mit der Optik zu tun. Das riecht wie das billigste Tom Ford Deo, was du kaufen kannst. Es ist kein Joke. Also wenn du, also hundertprozentig, so riecht eine Berufsschulklasse im zweiten Jahr. 100% nach dem Sportunterricht riecht die genauso. Ja, safe call. Safe call.
Ich muss jetzt 2 Adventskalender in Folge aufmachen, weil ich habe einen Sonder-Adventskalender für dich.
Oh.
So. Ich mache das Türchen auf, warte, und drin sind 37 Schusswaffen, 9 Granaten, 35 Dolche, 13.000 Schuss Munition.
Oh no.
Hier ist ein Bild. Hier ist ein Bild von meinem Adventskalender-Inhalt. Das ist das erste Bild. Hier ist das zweite Bild von meinem Adventskalender. Und hier ist das dritte Bild. Das ist auch noch drin gewesen in meinem Adventskalenderchen. Und jetzt kommt die Einschätzung der Polizei Berlin. Nach der ersten Erhebung besteht kein Verdacht, dass es zu einer extremen Gruppierung gehören könnte. Noch sonst eine akute Gefährdung.
Wo hast du mir die Bilder geschickt?
Im Discord.
Ich habe sie nicht bekommen.
Ah, shit. Ja, ich hab das gerade in einen anderen Channel reingepostet.
Perfekt, Digga.
Perfekt gemacht, Digga. Ja, hier gehört es rein. So, da haben wir's. Hier sind die Bilder.
Ah, hier. Wundervoll. Heute zufällig in Wien gefunden. 37K Waffen, 9 Granaten, 35 Dolche. What? 13.000 Schuss. Alles mit NS-Runen. Was ist denn mit diesem weirden Sammelkink aus... Was zur Hölle ist mit den Waffen, Alter? What the fuck?
Ist keine extremistische Gruppe.
Nach erster Erhebung besteht jedoch kein Verdacht, dass es zu einer extremen Gruppierung gehört. Sonst können sie seine Gaktut... Ja, fantastisch. Ja, ist doch super. Boah, das Hakenkreuz, das macht sich bestimmt gut überm Kamin. Ach du Scheiße, was ist denn da los?
Ist toll. Ist wirklich großartig. Ich wünsche der Polizei in Wien großen Erfolg damit, weitere nicht extremistische Gruppen auszuheben und absolut harmlose Schusswaffensammlungen aus der Nazi-Zeit zu finden.
Alter, weirder Sammelkink. Ja. Wirklich weirder Sammelkink, muss man mal sagen.
Aber wehe, die finden eine Antifa-Flagge, ne?
Ja, kann sie mal von ausgehen. Das wird sofort untersucht.
Was wir gefunden haben, ist unglaublich. Zwei Pflastersteine und eine Antifa-Flagge zeigen sich hierbei potenziell um einen Terroristen.
Es handelt sich um einen Linksextremisten, den wir mit seinem gesamten Freundeskreis sofort zu Hause besuchen werden.
Wir werden ihm sämtliche Türen und Tore eintreten und auch präventiv vermöbeln. Anders als den, das ist ein Sammler gewesen. Der mit den über 13.000 Schuss Munition, der ist ein Sammler. Ja. Ich habe eine Bodylotion und sie ist geruchlich. Oh ja, geruchlich könnte derjenige, der auch im zweiten Jahr in der Berufsschule ist, vorher sich abschauern, bevor er sich damit Tom Ford einsprüht.
Ja.
So ein Ding ist das.
Fucking true. True Moo. Oh, Tom Ford. Lass mich nochmal dran riechen an der Umzugskabine der Jungs. Oh. So. Wenn man das sich bildlich vorstellt, dann wird es auch noch ekliger. Ja. Warte mal, du hattest jetzt, ich hatte meine, was hast du jetzt als nächstes aufgemacht? Also neben den 37 Waffen und so, die ganzen Dolche.
Nee, den Bodylotion.
Ja, war eine Bodylotion?
Manshit-Kalender, ja.
Okay, 19. Ah, hier, oh, sie strahlt mich an, lol. Das Haus steht direkt vor der Tür und ich eigne es würdelos. So, the fourth Sunday, warm your heart and soul with the elegant and floral notes of jade vine on the fourth Sunday of December. Und das klingt jetzt aber sehr, sehr geil. Es ist eine Kerze und sie riecht wie die gleiche Berufsschulklasse, bloß eben mit einer Menge Leute, die sich bessere Deos leisten können. Mmh. Es riecht aber sehr gut, muss ich sagen. Riecht wirklich sehr, sehr gut. Es ist wieder eine Rituals-Rose, eine Rituals-Kerze mit Imperial Rose. Sehr, sehr gut. Toll. Toll, toll, toll. Das Haus wird zurückgestellt, aber mit neuer Miete.
Das ist die nächsten paar Jahre erstmal noch geschlossen, weil es renoviert wird.
Toll, Digga. So, du bist dran.
Ich bin dran und ich mache auf meinen zweiten Beauty-Kalender. Wo sich im 19. Türchen Folgendes befindet, wenn ich es denn finde. Mhm. Ich hab's gefunden, sehr gut. Mhm. Komm Karl, du kannst es. Du kannst Adventskalender-Türchen aufmachen, ohne alles kaputt zu machen. Das geht. Mhm. Es geht nicht. Da ist es. Komm, geh auf, bitte. Nein. Oh nein. So, it is It is what it is. Es ist eine Handcreme mit Geranium und Eukalyptus.
Handcreme mit Geranium und Eukalyptus.
Mm. Yes, yes, yes.
Boah, fuck me, Alter. Oh, das ist ja aber auch echt. Ich habe noch gerade an den Kerzen gerochen. Geranium und Eukalyptus. Ich guck mal, was bei Lasch drin ist. Was bei Lusch drin ist. So, ich lege hier schon mal ein Tuch hin. Präventionshalber. So, 19. Ah, hier unten. Aha. Oh mein Gott. Alter, no joke. Diese Bubble Baths und Badebomben werden so groß. Ich glaube, es geht nur noch um die Größe. Es ist ein riesiger Badebomben-Bubble-Bath für sich. Ja. Der ist wirklich, wo wir gerade von Pflasterstein und Antifas geredet haben, wirklich Pflasterstein groß. Ist riesig. Fucking riesig und riecht nach Pfirsich, Aprikose. Riecht ein bisschen nach Fruity Loops.
Nach Fruity Loops?
Ja, riecht total nach Fruity Loops. Nach Fruit Loops. Fruit Loops. Das sind diese Loops. Ringe. Ja, diese Kelloggs-Ringe.
Kelloggs, du Schwein. Stell dich wieder die Leute wieder ein, du Schwein.
Du Schweinesau.
Du Schweinesau.
Mach das endlich wieder rein, du Schweinesau. So, Badelasch. So, du bist dran.
Ich bin dran. Es ist Zeit für... Mach ich denn jetzt Snack, ne?
Ja. Du machst jetzt Snackkalender auf,
Snackkalender.
Ja?
Es ist drin... Erdbeeren. Umhüllt von heller Schokolade.
Erdbeeren umhüllt von heller Schokolade, also ja. Milchschokolade.
Nee, man darf das nicht Milchschokolade nennen, weil da Hafermilch drin ist.
Ach, es ist keine.
Ja, es ist keine. Ich wiederhole, es ist keine Milch. Es ist Hafer.
Nicht um Milch.
Es ist ein Hafergetränk.
Mhm.
Und deswegen darf das nur helle Schokolade genannt werden und nicht Milchschokolade. Versteh mich nicht falsch, aber ich halte das für dumm.
Ja. Klingt so. Klingt auch dumm, muss ich sagen.
So. Pechkeks. Apropos dumm.
Ach, scheiße, die 19. 18 ist hier. Das ist da. Wo ist denn die beschissene 19 hier unten? Scheiße. Auf jetzt hier den Lachs. Gib mir den Dreckskeks.
Mann. Mach dich da hin jetzt. So.
Ich bin wütend bei dem Kalender. Versuch mal ein bisschen wütend reinzugehen. Vielleicht trifft mich dann die Beleidigung mehr. Aber mittlerweile werden ja die Beleidigungen schon recycelt. Ich erwarte also nichts. Steht drinne, nimm Lachs. Du hast Glück im Unglück. Ah, leider doch nicht.
Was ist mit dir?
Was für ein dummer Kalender.
Alter, was ist denn dein scheiß Problem, Mann?
Mhm. So. Du bist dran.
Oh, das ist ja scheiß Problem, Mann.
Mhm.
Ah. So. A Nightmare Before Christmas. Auch hier wird die letzte Reihe aufgemacht.
Und der Keks ist allerdings gut.
Ja, der schmeckt wirklich lecker. It's a lot of plastic in there, aber es ist der Hauptcharakter in seinem Schlafoutfit, nehme ich an. Mhm. Der hat eine süße Schlafmütze auf und einen Schlafanzug und hält ein Buch in der Hand, wo drauf steht The Scientific Method.
Mhm.
Wahrscheinlich ein Julio. Bisschen über die Corona-Impfung recherchieren noch im Bett.
Das ist gut, dass er keinen Forscherkittel anhat. So.
You know what time it is.
It's time for Kuchen in the Glas.
Kuchen in the Glas. Kuchen in the Glas.
So, dann ist er. Oh mein Gott, der ist riesig. Oh, nice. Ist wieder meine Lieblingsportion. Pflaume Zimt, die war letztens so lecker. Es ist Pflaume Zimt, Karl. Rein.
Is it cinnamon?
Oh, ich liebe es. Pflaume, Zimt. Mh,
oh, köstlich.
Zimt ist super. Zimt ist super. So, ich mach schon mal mein... Du bist jetzt in deinem letzten Kalender. Ich mach schon mal mein Bild.
Ja, es ist der Everdrop-Kalender, der sehr groß ist. Und es ist... die ist geil, die habe ich schon. Aber die ist auch echt gut. Das ist eine Holzspülbürste.
Holzspülbürste?
Ja. Spülbürste, Washing Up Brush, Brosa Vesel.
Nachvollziehbar.
Sehr gut.
Absolut nachvollziehbar.
Das ist auch, so, kann man auch als Bartkamm benutzen. Auch ein guter Anwendungsbereich dafür.
Oder die Schuhe sauber machen.
Oder man kann damit auch die Schuhe sauber machen, ja.
Apropos sauber machen, wir verschwinden. Wir kehren uns jetzt auch aus dem Weg. Weil wir,
warte, ich mach das Bild.
Mach noch das Bild und schick mir das bitte.
Aber ich sag schon mal tschüss, bis morgen.
Ja, wir hören uns morgen, Leute. Hauen Sie rein, bleiben Sie stabil, na klar.